Dann fielen ihm die Bastarde ein, die kleine Barra an der Mutterbrust, Mühe im grünen Tal, Gendry an seinem Schmiedeofen und all die anderen. »Ich werde deine Kinder hüten wie die meinen«, sagte er langsam. Robert nickte und schloss die Augen. Ned sah, wie sein alter Freund sanft in die Kissen sank, derweil der Mohnblumensaft den Schmerz von seiner Miene wischte. Schlaf überkam ihn. Schwere Ketten klirrten leise, als Großmeister Pucelle zu Ned herantrat. »Ich will alles tun, was in meiner Macht steht, Mylord, aber die Wunde ist brandig geworden. Es hat 2 Tage gedauert, ihn hierher zu bringen, da war es schon zu spät. Ich kann die Schmerzen seiner Majestät wohl lindern, allein die Götter könnten ihn heilen.«
»Wie lange noch?«
»Im Grunde müsste er längst tot sein. Nie habe ich einen Mann gesehen, der so versessen an seinem Leben hing.«
»Mein Bruder war von jeher stark«, sagte Lord Renly. »Vielleicht nicht klug, doch stark.«
In der glühenden Hitze der Schlafkammer stand ihm der Schweiß auf der Stirn. Wie er dort stand, hätte er auch Roberts Geist sein können, jung und dunkel und gut aussehend.
»Er hat den Keiler erlegt. Seine Eingeweide hingen aus dem Bauch, und dennoch hat er den Keiler irgendwie erlegt.« Seine Stimme war voller Verwunderung.
»Robert war nie jemand, der das Schlachtfeld verlässt, solange noch ein Feind auf seinen Beinen steht«, erklärte Ned.
Draußen vor der Tür bewachte Sir Barristan Selmy noch die Turmtreppe.
»Maester Pucelle hat Robert Mohnblumensaft gegeben«, teilte ihm Ned mit. »Achtet darauf, dass niemand ohne meine Zustimmung seine Ruhe stört.«
»Es soll sein, wie ihr befehlt, Mylord.«
Sir Barristan wirkte älter, als er nach Jahren zählte.
»Ich habe mich gegen meinen heiligen Eid vergangen.«
»Selbst der beste Ritter kann einen König nicht vor sich selbst beschützen«, sagte Ned. »Robert jagte für sein Leben gern Wildschweine. Ich habe gesehen, wie er Tausende davon erlegt hat. Er hielt die Stellung, ohne mit der Wimper zu zucken, den großen Speer in Händen, und oft genug verfluchte er den Keiler, wenn dieser angriff, wartete bis zur letztmöglichen Sekunde, bis er ihn fast erreicht hatte, und erlegte ihn dann mit einem einzigen, sicheren und wilden Wurf. Niemand konnte wissen, dass dieser eine ihn das Leben kosten würde.«
»Es ist freundlich von euch, das zu sagen, Lord Eddard.«
»Der König selbst hat so gesprochen. Er hat dem Wein die Schuld gegeben.«
Der weißhaarige Ritter nickte müde. »Seine Majestät schwankte bereits im Sattel, als wir den Keil aus seinem Bau gescheucht hatten. Trotzdem hat er uns befohlen, beiseite zu treten.«
»Ich frage mich, Sir Barristan«, sagte Varys ganz leise, »wer dem König seinen Wein gereicht hat.«
Ned hatte den Eunuchen nicht kommen gehört, doch als er sich umsah, stand er dort. Er trug einen schwarzen Samtumhang, der über den Boden strich, und sein Gesicht war frisch gepudert.
»Der Wein kam aus des Königs eigenem Schlauch«, sagte Sir Barristan.
»Nur ein Schlauch? Die Jagd ist ein so durstiges Geschäft.«
»Ich habe nicht mitgezählt. Mehr als einer mit Sicherheit. Sein Knappe hat ihm stets einen neuen geholt, sobald er einen wollte.«
»Welch pflichtbewusster Knabe«, sagte Varys, »der dafür sorgt, dass es seiner Majestät nicht an Erfrischungen mangelt.«
Ned hatte einen bitteren Geschmack im Mund. Er erinnerte sich an die beiden blonden Jungen, die Robert geschickt hatte, um ihm einen Einsatz für seinen Brustpanzer zu beschaffen. Der König hatte allen an jenem Abend beim Fest die Geschichte erzählt und dabei gelacht, dass er sich schüttelte.
»Welcher Knappe?«
»Der Ältere«, sagte Sir Barristan.
»Lancel.«
»Ich kenne den Knaben gut«, sagte Varys. »Ein stämmiger Bursche. Sir Kevern Lannisters Sohn, der Neffe von Lord Tywin und Vetter der Königin. Ich hoffe, der gute Junge macht sich keine Vorwürfe. Kinder sind so verletzbar in der Unschuld ihrer Jugend, wie ich mich gut erinnere.«
Vermutlich war Varys einmal jung gewesen. Ned bezweifelte, dass er je Unschuld besessen hatte. »Da ihr von Kindern sprecht, Robert hat es sich anders überlegt, was Daenerys Targaryen angeht. Vereinbarungen, die ihr bereits getroffen habt, sind rückgängig zu machen, und zwar sofort.«
»Ho weh!«
entfuhr es Varys.
»Sofort könnte zu spät sein. Ich fürchte, die Vögel sind schon ausgeflogen. Doch werde ich tun, was ich kann, Milord, mit eurer Erlaubnis.«
Er verneigte sich und verschwand die Treppe hinab, und seine Pantoffeln mit den weichen Sohlen flüsterten dabei über den Stein. Cain und Tommert halfen Ned gerade über die Brücke, als Lord Ranley aus Maegors Holdfast trat.
»Lord Eddard«, rief er Ned hinterher, »einen Augenblick, wenn ihr so freundlich wäret.«
Ned blieb stehen.
»Wie ihr wünscht.«
Ranley trat an seine Seite.
»Schickt eure Männer fort.«
Sie trafen sich auf der Mitte der Brücke, den trockenen Graben unter sich. Mondlicht versilberte die grässlichen Spitzen der Spieße, von denen er gesäumt war. Ned machte eine Geste. Tommert und Cain neigten die Köpfe und zogen sich voller Respekt zurück.
Argwöhnisch warf Lord Ranley einen Blick auf Sir Boros am anderen Ende des Brückenbogens, auf Sir Preston in der Tür hinter ihnen. »Dieser Brief«, er beugte sich nah heran, »ging es um die Regentschaft? Hat mein Bruder euch zum Protektor gemacht?«
Er wartete nicht auf eine Antwort.
»Milord, ich habe 30 Mann in meiner Leibgarde und daneben andere Freunde, Ritter und Lords. Gebt mir eine Stunde, und ich kann euch 100 Streiter zur Verfügung stellen.«
»Und was sollte ich mit 100 Streitern tun, Milord?«
»Zuschlagen, jetzt, während die Burg noch schläft.«
Ranley wandte sich noch einmal zu Sir Boros um und sprach mit drängendem Flüstern.
»Wir müssen Joffrey seiner Mutter nehmen und in die Hand bekommen, Protektor oder nicht, der Mann, der den König hat, hat auch das Königreich. Wir sollten auch Myrcella und Tommen mitnehmen. Wenn wir ihre Kinder haben, wird Cersei nicht wagen,